Zu Gast bei Doppelkopf heute Dr. Wolfgang Feist, Physiker, Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Wolfgang Feist, Sie sind Träger des Internationalen Umweltpreises der Stadt Göteborg und Sie haben, ich glaube, 2001 den Deutschen Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt erhalten. Grund der Ehrung ist Ihr Beitrag zur Entwicklung des sogenannten Passivhauses. Das Passivhaus, das die Bauweise der Zukunft sein soll. Passivhaus, das klingt zunächst mal verwirrend. Was ist es? Was kann an einem Haus passiv sein?
Ja, das Passivhaus ist ein Gebäude, das weitgehend durch die freie Wärme beheizt wird, also durch die Wärme, die wir als Personen abgeben, die Elektrogeräte abgeben und die durch die Sonne ins Haus kommt.
Das klingt trotzdem ein bisschen wie Zauberei. Also wie funktioniert das genau?
Ja, dazu muss natürlich der gesamte Wärmeverlust, den ein solches Haus hat, sehr gering sein. Und das können wir heute durch die Fortschritte in der Bautechnik erreichen.
Also ich halte nochmal fest, Passivhaus ist ein Haus, das sich selber beheizt.
Weitgehend.
Weitgehend, ohne Öl, ohne Erdgas, ohne Kohle.
Gut, ein kleines bisschen Energie brauchen wir schon noch, um die Geräte, um die verschiedenen Techniken, die das Haus beinhaltet, zu betreiben.
Aber es ist ein Haus ohne Heizkörper, ist das richtig? Und damit auch ohne Schornstein, also was sehr ungewöhnlich ist.
Gut, Sie dürfen sowohl Heizkörper als auch einen Schornstein verwenden, das ist nicht verboten, aber der Verbrauch, den Sie insgesamt haben werden, der ist eben außerordentlich gering.
Und wie wird es denn erreicht, dass das Haus dann die Wärme drinnen hält? Was sind die Komponenten?
Im Wesentlichen erst einmal ein sehr guter Wärmeschutz, also eine Wärmedämmung der Bauteile, der Außenwände, des Daches, der Kellerdecke, aber auch sehr gut wärmedämmende Fenster, sodass einfach weniger Wärme über die Gebäudehülle nach außen verloren geht.
Was wird denn zum Beispiel für Material für die Dämmung benutzt? Gibt es da Bestimmtes oder kann man da alles Mögliche nehmen?
Nun, im Grunde ist das heute im Allgemeinen eingesetzte Dämmmaterial Luft und die Luft wird nur mit unterschiedlichen Strukturmaterialien eingepackt. Also sowohl beispielsweise ein Wollpullover ist so gesehen auch eine Wärmedämmung. Aber dazu gibt es die verschiedensten Materialien, die man heute einsetzen kann. Und das ist fast uferlos, die alle aufführen zu wollen.
So sieht man das im Haus von draußen, von außen an, dass es so dicke Mauern hat?
Sie müssen es einem Passivhaus von außen gar nicht ansehen, dass es ein solches ist. Wir haben auf einer der letzten Tagungen einen Vortrag gehabt eines Architekten, der die Zuhörer hat raten lassen, immer zwei Häuser, das eine ein Passivhaus, das andere nicht. Und welches von beiden ist es denn nun? Und da kann man heute schon Beispiele finden, wo Sie das nicht unmittelbar erkennen.
Das eine war also die Dämmung der Mauern, des Kellers,
des Kellerdeckes, des Daches. Also aller Bauteile, die den Raum, in dem ich es behaglich warm haben möchte, oder auch behaglich kühl im Sommer, diesen Raum von dem Außenbereich, in dem es eben zu kalt oder zu heiß ist, entsprechend gut wärmegedämmt abzuschirmen.
Und dann haben Sie schon die Fenster erwähnt, also ganz spezielle Fenster.
Das Fenster ist ja die Verbindung zur Außenwelt. Ich kann hindurchschauen, ich bekomme Licht herein, aber ich bekomme auch Sonnenenergie herein. Deswegen ist das Fenster auch zunächst einmal ein Lieferant von Wärme im Winter. Allerdings, die traditionellen Fenster haben sehr viel höhere Wärmeverluste. Das sieht man auch daran, dass die Fensterinnenoberflächen, die Scheibeninnenoberflächen meist die kältesten Stellen an der Fassade sind.
Also die traditionellen Fenster sind zweifach verglaste.
Heute hat man üblicherweise zweifach verglaste Fenster, die noch ein bisschen verbessert sind, dadurch, dass der Strahlungsaustausch zwischen diesen beiden Scheiben durch eine hauchdünne Metallschicht verringert ist. Und beim Passivhaus verwenden wir nicht zwei Scheiben, sondern drei Scheibenverglasung. Und dadurch wird der Wärmeverlust noch einmal etwa halbiert. Und dadurch wird die innere Oberflächentemperatur dieser Verglasungen sehr hoch.
Im Zwischenraum ist, glaube ich, auch was drin.
Im Zwischenraum ist wie bei den heutigen Fenstern üblich ein Edelgas. Das ist heute im Allgemeinen Argon oder Krypton. Das sind Gase, die in der Atmosphäre in nennenswerten Anteilen enthalten sind.
Und durch so ein Fenster kommt dann mehr Wärme rein, als rausgeht?
Nun, es hängt ja immer vom Zeitpunkt an. Also während der Nacht kommt natürlich auch durch solch ein Fenster nicht nennenswert Strahlung herein.
Klar.
Aber selbst im Januar, im Durchschnitt, hat dann ein solches Fenster in unseren Breitengraden eine, wie wir sagen, positive Energiebilanz. Das heißt, es kommt mehr Solarenergie herein, als über das Fenster verloren geht. Na gut, solange das Fenster einigermaßen vernünftig orientiert ist und nicht stark verschattet wird.
Also vernünftig orientiert heißt nach Süden hin?
Nach Süden oder vielleicht eine Abweichung plus minus 30 Grad von Süden.
Das heißt, Passivhäuser werden nach Süden orientiert gebaut.
Wenn man die Möglichkeit hat, die großen Fensterflächen nach Süden zu orientieren, ist das von Vorteil, eben weil man dadurch leichter Energie gewinnen kann. Mhm. Allerdings hat sich heute herausgestellt, dass wir durchaus auch in Lagen, in denen das gar nicht möglich ist, Passivhäuser bauen können. Man muss dann eben nur noch ein kleines bisschen besser Wärme dämmen. Es gibt ein Beispiel, gerade hier in Frankfurt, ein Gebäude, das hat die Hauptfensterflächen nach Norden orientiert, einfach weil man von dieser Stelle aus die schönere Aussicht auf den Feldberg im Taunus hat. Das funktioniert auch.
Das funktioniert auch, obwohl da nie ein Sonnenstrahl eintritt.
Obwohl da im Winter kein direkter Sonnenstrahl eintritt.
Wolfgang Feist, Eisblumen hat so ein Fenster natürlich nicht mehr. Sie wissen schon, diese schönen filigranen Gebilde, die Sie vielleicht noch aus der Jugend kennen.
Ja, die ich auch jetzt wieder kenne. Ich wohne ja selbst in einem solchen Passivhaus, in unserem Wintergarten, den wir auch haben, der nicht notwendig zu einem Passivhaus gehört. Da können wir ab und zu die Eisblumen beobachten.
Wie entstehen die denn eigentlich?
Nur die innere Oberflächentemperatur einer Einscheibenverglasung, die kann, wenn es außen sehr kalt ist, so in den Frostperioden, wie wir sie Ende des Jahres 2005 hatten, kann auch die Innenoberfläche unter den Gefrierpunkt kommen. Und nun ist in der Innenluft im Allgemeinen relativ viel Feuchtigkeit enthalten. Alles, was wir ausatmen, was beim Kochen, Duschen, Waschen frei wird, beim Trocknen von Wäsche. Ja, diese Feuchtigkeit ist in der Luft als Wasserdampf enthalten. Und wenn ich nun eine kalte Oberfläche habe, dann kann diese Feuchtigkeit erst einmal an dieser kalten Oberfläche, wir sagen, tauen, austauen, wie der Tau auf einer Wiese. Wenn es jetzt kalt genug wird, die Oberfläche bei der Einscheibenverglasung, dann entstehen diese schönen Eisblumen.
Beziehungsweise, wenn es nicht mehr so kalt wird, dann...
Die nasse Scheibe, und man kennt das ja von den qualitativ weniger guten Fenstern, dass das zum Teil dann in Bächen am Fenster herunterrinnt und man das regelmäßig aufwischen muss. Das gibt es bei einem Passivhausfenster nicht mehr.
Nicht, ist trocken.
Das bleibt trocken.
Also, ohne Blüten.
Solange Sie nicht eine Sauna im Wohnzimmer betreiben, bleibt es trocken.
Ja, also Dämmung, ganz spezielle Fenster, sehr gute Fenster, und dann gibt es aber natürlich noch was Drittes.
Ja, der Mensch braucht frische Luft.
Der Mensch braucht frische Luft. Wie kommt er dazu?
Er kommt normalerweise dazu, die alten Häuser waren einfach undicht. Und sie hatten im Grunde, obwohl das keiner so richtig wahrgenommen hat, Lüftungsanlagen eingebaut, nämlich die alten Öfen. Die haben
Lüftungsanlagen?
Ja, die alten Öfen haben die Luft aus dem Raum benutzt für die Verbrennung des Brennstoffes und damit natürlich Unterdruck im Raum erzeugt und es strömte frische Luft von außen nach. Dieser Antrieb, der ist weg, seitdem wir keine Öfen in den Räumen mehr verwenden. Und seit dieser Zeit haben wir auch die liebe Not mit der Innenluftqualität.
Naja, da macht man das Fenster auf.
Man macht es auf, aber man müsste es ja an sich sehr regelmäßig aufmachen. Man müsste es genau genommen alle 2-3 Stunden aufmachen, um einen 2-stündigen oder 3-stündigen Luftwechsel, das heißt einen 0,3-fachen Luftwechsel zu erhalten.
Und warm wird ein Haus oder ein Zimmer dadurch auch nicht unbedingt, ja?
Es wird dadurch nicht wärmer, nein. Und vor allem ist es natürlich auch lästig. Und ich denke, dieses sehr häufige Fensterlüften, das macht in der Praxis doch niemand. Deswegen haben wir sehr früh erkannt, dass man dafür sorgen muss, dass die Luft regelmäßig ausgetauscht wird. Und das geht am einfachsten, indem man einfach ein Lüftungssystem verwendet, in dem die verbrauchte Luft dort herausgenommen wird, wo sie am meisten belastet ist, in den Bädern, in der Küche, und die frische Luft im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, in den übrigen Aufenthaltsräumen wieder zugeführt wird.
Ja, Herr Dr. Feist, wie muss man sich das genau vorstellen? Da sind also im ganzen Haus Düsen angebracht und es surrt ein bisschen, es saugt oder bläst rein. Wie ist das?
Wir haben inzwischen gelernt, dass man diese Systeme sehr stark vereinfachen kann. Es reicht, wenn es oberhalb der Zimmereingangstür einen Auslass gibt, einen Luftauslass gibt, der stehen dann ganz gemächlich ein bisschen Luft hereinströmt. Das nehmen Sie im Grunde nur wahr, wenn Sie unmittelbar mit der Hand sich am Auslass betätigen. So 20, 30 Zentimeter Entfernung merkt man davon gar nichts mehr. Da kommt Luft herein und diese Luft wird als frische Luft von außen geholt. Die ist also nicht vermischt, das ist keine Umluft, keine verbrauchte Luft aus dem Haus, sondern einfach frische Außenluft. Und entsprechend wird die verbrauchte Luft dann in den belasteten Räumen, in den Bädern, in der Küche abgesaugt und nach außen gebracht. Und jetzt wird ein kleiner Trick angewandt, dass wir nämlich diese beiden Luftströme über einen Wärmeübertrager, also über so ein Plattenpaket, über einen Wärmeübertrager die Wärme noch austauschen lassen, sodass tatsächlich die Wärme nicht verloren geht, sondern mit der frischen Zuluft dem Raum wieder zu etwa 90% zur Verfügung steht.
90%, also die warme, verbrauchte Luft wird hinausgeführt, begegnet im Keller, sagen wir mal, einem Rohr mit der frischen Luft, die von draußen reingebracht wird, und in diesem Wärmetauscher, oder wie?
Wärmetauscher haben wir früher gesagt, Wärmeübertrager wäre der französische Begriff.
Wird der verbrauchten Luft die Wärme entzogen und an die frische Luft
zurückgebracht. Sie können sich es am einfachsten so vorstellen wie ein Blatt Papier, auf dem auf der einen Seite die warme Luft vorbeistreicht und ihr entgegenströmt auf der anderen Seite die kalte Luft. Und durch das Papier hindurch wird nun die Wärme von der warmen auf die kalte Luft übertragen. Und wenn dieser Wärmeaustausch, wenn diese Wärmeaustauschstrecke nur lang genug ist, kann man tatsächlich den größten Teil der Wärme zurückgewinnen.
Also bitte ein konkretes Beispiel. Mhm. Stellen wir uns mal vor, es ist Winter in Frankfurt, in Hessen, in Deutschland. Vielleicht minus 10 Grad, viel kälter wird es ja wohl nicht. Die Luft wird also mit 10 Grad minus reingeführt in das Haus. So ist es.
Mhm. So kommt sie erst einmal in das Wärmerückgewinnungsgerät. Und diese Luft strömt dann an der aus dem Bad entnommenen warmen Innenluft vorbei. Nehmen wir mal an, die Luft kommt dort mit 20 Grad herein. Dann erwärmt sich die Luft in diesem Wärmeübertrager bei den guten Geräten auf eine Temperatur von ungefähr 17 Grad. Das wären dann gerade etwa 90% Wärmerückgewinnung.
Das wäre mir als Raumklima im Winter zu wenig.
Ja, das ist auch nur die Temperatur, mit der die Luft möglicherweise über das Zuluftventil in den Raum tritt. Also nicht mehr die minus 10 Grad, wenn Sie das Fenster aufmachen, sondern die 17 Grad. Sie vermischt sich dort sofort mit der Raumluft und die Raumluft hat eben eine behagliche Temperatur, so wie Sie sie wollen. Und wenn uns das nicht reicht, wenn wir nicht vollständig auskommen mit diesem Teil des Wärmeaustausches, dann kann man tatsächlich noch mehr Energie aus der verbrauchten Luft herausholen. Wir können sie nämlich noch stärker abkühlen über eine kleine Wärmepumpe. Und diese Energie, die wir da noch zusätzlich herausholen, die können wir auch noch auf die Zuluft übertragen und erreichen, dass die Zuluft zum Beispiel mit 35 Grad in den Raum kommt und damit auch einen Teil des Wärmeverlustes ausgleicht, der aus dem Raum wieder noch über die Fenster und über die Bauteile nach außen geht.
Na, ist ja phänomenal. Wie ist es denn mit dem warmen Wasser? Wird es dadurch auch gewärmt oder braucht es da was Zusätzliches?
Auch die Warmwasserbereitung kann man über ein solches System direkt mitmachen. Wir reden jetzt im Grunde schon über die am meisten entwickelte Technologie in diesem Bereich. Das sind die sogenannten Wärmepumpen-Kompaktgeräte. Das ist ein Gerät, das hat eine kleine Wärmepumpe drin, wobei Wärmepumpe ist nahezu eine Übertreibung für diese Art Geräte, die wir hier haben. Das ist ein besserer Gefriergeräte-Kompressor, den man dazu braucht, also ein sehr kleines Aggregat. Diese kleine Wärmepumpe ist in der Lage, auch das Warmwasser zu erwärmen. Warmwasserwärmepumpen gibt es ja schon länger, aber das Spezielle an diesem Gerät ist, dass es die Wärme, mit der es die Warmwasserbereitung macht, aus der verbrauchten Luft herausholt. Und das geht die meiste Zeit des Jahres ganz direkt im Sommer, da brauche ich es ja nicht zur Heizung. Und während des Winters müssen wir uns dann diese Energielieferung mit der Raumerwärmung teilen.
Wolfgang Feist, es ist ja so, dass es in Deutschland schon über 4.000 Passivhäuser gibt.
Ja, es gibt sicher weit über 4.000.
Weit über 4.000 sogar. Das heißt, man kann davon ausgehen, was hier jetzt erstmal so utopisch klingt, ist ein ausgereiftes Modell technologisch.
Ja, das ist nicht eine Idee oder ein theoretisches Konzept, sondern das sind in der Praxis realisierte Gebäude, die zur Zufriedenheit ihrer Nutzer funktionieren.
Und zwar sehr unterschiedliche Gebäude, wenn ich recht informiert bin. Also Schulen, Fabriken, Wohnhäuser, Wohnblocks.
Bürogebäude, Mehrgeschosswohnungsbau, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser. Im Grunde gibt es nur wenige Gebäudenutzungen, die bisher nicht als Passivhaus realisiert worden sind. Wir haben im letzten Jahr eine Wanderhütte in 2500 Meter Höhe eingeweiht als Passivhaus.
Welchen Einsatz verlangt denn das Passivhaus von seinen Bewohnern? Ist es schwer zu warten oder ist es einfach zu bedienen?
Die Rückmeldungen seitens der Nutzer in den Passivhäusern ist so, wie wir das eigentlich auch erwarten. Nämlich der Aufwand für den Nutzer ist in der Regel geringer als bei einem normalen Gebäude. Sie müssen nicht mehr ans Lüften denken. Gut, auch beim Passivhaus gibt es Systeme, die zu warten sind, wie zum Beispiel die Lüftungsanlage. Da müssen Filter ausgewechselt werden und es ist auch ganz gut, wenn man ab und zu mal danach schaut, ob die Ventilatoren noch laufen. Wir haben tatsächlich Fälle mitbekommen, in denen beispielsweise ein Ventilator ausgefallen war und die Bewohner das im Grunde erst einmal gar nicht zur Kenntnis genommen hatten. Das heißt nicht, dass das Haus dann nicht mehr funktioniert, aber es funktioniert nicht mehr so gut, wie es eigentlich laufen könnte.
Das ganze Haus ist also ein geschlossener Wärmekreislauf und es funktioniert vielleicht wie eine gute Bettdecke, ja, wie der Mensch seine Eigenwärme unter einer Bettdecke festhalten kann und gerne festhält, so hält dann ein gut gedämmtes Haus seine eigene Wärme fest und man kann in einem angenehm warmen Haus leben. Sie, Herr Dr. Feist, haben die passende Musik dazu mitgebracht, die man dann hören könnte, voller Behagen.
Aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi, den Winter.
Sie hören das selbst gern?
Ich höre das ganze Stück sehr gerne. Der Winter ist natürlich besonders schön in seiner Klangmalerei, aber auch der Frühling ist ein sehr schönes Stück. Thank you.
Sie hören HR2 Doppelkopf. Zu Gast heute ist der Physiker Dr. Wolfgang Feist, der Erfinder eines sich selbst heizenden Hauses, des sogenannten Passivhauses. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Herr Dr. Feist, ein Altbau, das sind alles Häuser, die vor 84 gebaut worden sind, 1984. Ein Altbau braucht im Durchschnitt heute 16 bis 20 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche. Ein Passivhaus aber, also Ihr Passivhaus, braucht einen oder zwei Liter. Und woher kommt diese Restenergie?
Nun, wie Sie schon festgestellt haben, wir brauchen noch ein wenig Energie, um das Gebäude im ganz kalten Winter warm zu halten. Und es spielt im Grunde keine große Rolle, woher diese Energie dann noch kommt. Das ist auch bei den inzwischen realisierten einigen tausend Gebäuden jeweils ganz unterschiedlich gemacht worden. Es ist zum Teil konventionell. Es gibt sogar Passivhäuser mit Ölheizungen, wenige, aber es gibt sie. Es ist relativ häufig mit Gas gemacht worden oder beispielsweise die Frankfurter Geschosswohnungsbauten, die sind an einem Fernwärmesystem angeschlossen. Oder
man also kann, die haben dann noch konventionelle Heizkörper?
Nein, man kann die Fernwärme auch in einen solchen Lufterwärmer schicken und kann dann damit auch gleich dieses Konzept realisieren. Also es spielt im Grunde wirklich keine Rolle, aus welcher Quelle am Ende diese Energie noch kommt, denn es ist ja nur sehr wenig. Es ist ungefähr ein Zehntel von dem, was man in einem normalen Altbau verbraucht. Das heißt, man braucht keine Angst vor Energiepreissteigerungen zu haben.
Für die Menschheit insgesamt ist es ja eigentlich auch ein Segen, wenn weniger Energie verbraucht wird. Es wird ja zurzeit sehr viel über die kommende Energieknappheit geredet, über die Endlichkeit der Ressourcen, der fossilen Energieträger. Von daher wäre es doch vielleicht auch angebracht, nicht ein Liter oder ein bis zwei Liter Passivhaus zu bauen, sondern vielleicht ein Null-Energiehaus. Ist denn sowas möglich?
Sowas ist technisch durchaus möglich und unser erstes Versuchsgebäude, das wir 1991 realisiert haben, das ist auch in einem Teil, in dem Teil, in dem wir selbst gewohnt haben, als Null-Heizenergiehaus eine Zeit lang betrieben worden. Allerdings ist der Aufwand dafür sehr viel höher als der für ein solches Passivhaus. Und das war der Grund, warum wir das letztendlich nicht weiter in die Praxis verfolgt haben.
Also der technische Aufwand?
Der rein technische Aufwand, denn Sie müssen tatsächlich ja bei der denkbar ungünstigsten Klimasituation, die außen herrschen kann, also zum Beispiel bei mehreren Tagen minus 15 Grad ohne große Solareinstrahlung, es dann schaffen, dieses Gebäude ohne Wärmezufuhr warm zu halten. Und wenn man dann ganz ehrlich ist, dann ist man im Grunde doch wieder nicht ganz ehrlich, dann werden eben ein paar Kerzen angezündet oder ähnliches. Aber das ist dann ja kein Null-Energie-Haus mehr, denn auch das ist Energie, die ich dann zusätzlich hinein.
Man zündet Kerzen an oder zündet ein paar Glühlampen dazu an und so und das funktioniert dann als Heizung auch?
Das funktioniert generell als Heizung. Das ist immer auch ein Teil dessen, dass ein Passivhaus oder auch ein gewöhnliches Gebäude mitbeheizt, nur dass Sie es im gewöhnlichen Haus praktisch gar nicht merken. Aber in einem Passivhaus merken Sie das schon. Das hat eine Bewohnerin gerade hier aus Frankfurt sehr schön formuliert. Sie sagte, sie merkt dann beim Bügeln, dass dann der Raum tatsächlich spürbar wärmer wird. Und dass das dann ausreicht, das Haus praktisch warm zu halten, das gibt ihr neue Perspektiven für die Zukunft, so ähnlich hat sie es formuliert.
Da wird dann so diese erwärmte oder mehr erwärmte Luft, die wird dann eben auch an die hereinströmende kältere oder kalte Luft angegeben und insgesamt wird es dann wärmer. Und regeln tut man das dann unten im Keller am Wärmetauscher oder?
In der Regel haben die Wohnungen noch einen Thermostaten, denn unterschiedliche Nutzer haben auch ein unterschiedliches Bedürfnis nach Komforttemperaturen. Und das war eine sehr frühe Erfahrung, dass ich diese Einstellmöglichkeit wohnungsweise in jedem Fall benötige. Wir haben in den von uns messtechnisch begleiteten Projekten zum Teil durchschnittliche Raumtemperaturen von 24 Grad gemessen in manchen Wohnungen. In anderen Wohnungen waren es auch nur 18 Grad. Das ist offenbar doch recht unterschiedlich.
Gibt es eigentlich Energiegewinnhäuser, Wolfgang Feist?
Ja, sicher. Natürlich können Sie nun auf ein solches Haus, das einen geringen Energiebedarf hat, auch noch zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen. Und Sie können am Ende mit dieser Anlage mit diesem Solarstrom vom Dach mehr Energie ins Netz einspeisen, als sie insgesamt Energie übers Jahr verbrauchen. Genau genommen ist es aber, wenn man das wieder ganz ehrlich betrachtet, nicht so entscheidend, ob diese Photovoltaik nun auf dem Dach des Hauses sitzt oder vielleicht auf einer Garage oder an einer anderen Stelle, sodass diese Frage letztendlich für die gesamtenergetische Situation unserer Gesellschaft nicht so sehr entscheidend ist. Wichtig ist, dass wir die Energieverbrauchslevel, also das, was tatsächlich benötigt wird, um uns ein komfortables und angenehmes Leben zu gewähren, dass wir das auf einem Niveau halten, sodass es möglich ist, mit regional erzeugbaren Energien es auch zu decken.
Die Erkenntnis, dass Häuser nicht nur Energie benötigen, sondern selber auch Energiequellen sind, die ist so simpel wie revolutionär. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Nun, einmal muss man ehrlicherweise sagen, dass es gar nicht ich war, der dieses erkannt hat. Es ist bereits seit sehr langer Zeit bekannt, dass ein Gebäude sowohl Energiequellen als auch Energieverluste aufweist. Und jetzt kam es nur darauf an, dass man diese...
Also darf ich mal sagen, in der Physik ist das bekannt, oder?
In der Physik
oder
ist es halt lange bekannt. Auch für die herkömmlichen Verfahren, wie man den Wärmebedarf von Gebäuden berechnet, ist das seit der Einführung der Computerprogramme, die den Verlauf von thermischen Entwicklungen in Gebäuden simulieren können, seit dieser Zeit ist es der Forschergemeinschaft in diesem Bereich weltweit klar, wie diese Energiebilanzen in Gebäuden aussehen. Worauf es jetzt letztendlich ankam, ist, sich diese Dinge zunutze zu machen und zu schauen, wie können wir das für eine praktische Anwendung, für ein Gebäude, das wirklich sehr, sehr wenig Energie noch zum Heizen braucht, wie können wir es dafür auch wirklich so anwenden, dass es in der heute üblichen Baupraxis zuverlässig funktioniert.
Und wann haben Sie angefangen, darüber nachzudenken?
Oh, angefangen, darüber nachzudenken, habe ich im Grunde schon Ende der 70er Jahre, als wir uns Gedanken über die künftige Energieversorgung einer wachsenden Menschheit gemacht haben.
Ich muss jetzt mal kurz zwischenfragen. Wer ist das denn?
Das Wir ist an dieser Stelle in den 70er Jahren eine Gruppe von Physikern an der Universität Tübingen, geleitet von Professor Dr. Mack, der einen Arbeitskreis zur Verantwortung des Wissenschaftlers dort angeboten hat. Und wir haben uns insbesondere über diese Frage der Energie, denn die Physik beschäftigt sich sehr viel mit Energie, sehr genaue Gedanken gemacht.
Waren Sie damals noch Student?
Damals war ich Student an der Hochschule in Tübingen.
Es war die erste Ölkrise, lag hinter der Bundesrepublik nicht, der erste autofreie Sonntag. Kamen neue Themen auf, das Waldsterben, die Knappheit der Ressourcen, die Umweltschädlichkeit der herkömmlichen Ressourcen.
Ja, man hat übrigens auch damals schon recht genau über die Gefahren für das Klima Bescheid gewusst, wenigstens im Bereich der Physik. Mhm. Wusste von daher, dass wir mit den fossilen Energieträgern, also mit Erdgas, Erdöl und Kohle, nicht beliebig weit in die Zukunft gehen können, vor allem dann nicht, wenn eine wachsende Menschheit immer mehr Energie benötigt, was wir jetzt wirklich spüren, jetzt wo die Chinesen als Nachfrager auf den Markt kommen, die Inder als Nachfrager kommen. Und jetzt kommen tatsächlich Preiseffekte auf. Das heißt, wir merken nicht, dass das Öl knapp wird, aber wir merken, dass die Nachfrage nach Öl weltweit in einem sehr hohen Ausmaß steigt. Und da ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, wie können wir das, was wir gewohnt sind an Komfort, an Dienstleistungen, auch mit weniger Energieaufwand bereitstellen. Da war schon die erste Idee dafür da, sich zu überlegen, wie man die verschiedenen Anwendungen von Energie, das ist ja nicht nur das Heizen, das ist zum Teil eben auch das Kühlen, das ist das Waschen, das sind bestimmte Produktionsprozesse, wie man bei diesen Produktionsprozessen den Aufwand an Energie so weit verringern kann, dass es möglich wird, es über erneuerbare Energiequellen zu decken.
Und Sie und Ihre Kollegen haben dann angefangen, das Beheizen von Häusern zu beziehen?
Wir haben analysiert, wo wird denn die meiste Energie gebraucht, in den entwickelten Ländern, in den Industrieländern. Das gilt sowohl für Nordamerika als auch für Europa. Für die meisten ist es überraschend, aber es ist tatsächlich der Heizwärmebereich. Über ein Drittel des gesamten Energieverbrauches, den wir haben, fließt in dieses Beheizen, in dieses Warmhalten von Gebäuden, für das man eigentlich von der Physik her ja gar keine Energie braucht, wenn man nur dafür sorgt, dass möglichst wenig Energie verloren geht.
Also wann ist denn dieser ökologische Zukunftsraum Passivhaus dann das erste Mal verwirklicht worden? Ist 91 dieses Haus, das Sie ja dann bezogen haben, war das tatsächlich das allererste?
Nun, ich denke, es gab schon sehr früh Forschungsprojekte, in denen man sehr weitgehend energiesparende Gebäude ausprobiert hat im Bereich des simulierten Bewohnens, also wirklich realisiert, aber dann eben nicht mit realen Bewohnern, sondern mit Glühlampen, die die Bewohner ersetzt haben, die man gesteuert hat über Computer, um die Energieverbrauchswerte nachzusimulieren. Das sind insbesondere hervorzuheben Professor Krosgaard von der Universität in Kopenhagen, Bernd Steinmüller vom Philips-Forschungszentrum in Aachen. Die haben solche Gebäude Ende der 70er Jahre realisiert und danach ging es aber erst einmal nicht mehr weiter. Die Bauwirtschaft hat diese Ideen nicht aufgegriffen und wir haben dann über das Niedrigenergiehaus allmählich verbesserte Energiestandards auch in Deutschland realisiert. Die Schweden waren uns sehr weit voraus. Zusammen mit einer Arbeitsgruppe an der Universität Lund in Schweden mit Professor Bo Adamson konnten wir die ersten Konzepte für wirklich bewohnbare Passivhäuser entwerfen. und die dann tatsächlich in Zusammenarbeit mit der hessischen Landesregierung in Darmstadt auch realisieren.
Und in so ein Haus ist jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden, sind Sie und Ihre Familie da auch gezogen? Das ist im hessischen Kranichstein bei Darmstadt.
Es sind 4 Reihenhäuser, alle 4 auch identisch gebaut. Also es ist nicht so, dass hier innerhalb einer Reihe ein herausgegriffenes Element einen besseren Standard hat. Das würde nämlich in Bezug auf die Auswertung nicht funktionieren, weil man die Querwärmeströme zwischen den Häusern gar nicht vernünftig messen kann, sondern das gesamte Gebäude, die gesamte Zeile aus 4 Reihenhauseinheiten ist als Passivhaus realisiert worden, 1991.
Wohnen im Selbstversuch?
Könnte man sagen, wobei die übrigen 3 Mitbauherren, die die übrigen Reihenhauseinheiten realisiert haben, an diesem Versuch beteiligt waren. Wir haben damals nicht gewusst, ob das Ganze in der Praxis auch so funktionieren würde, wie wir es aus den Simulationen auf dem Computer wussten. Aber wir waren uns schon als Physiker ziemlich sicher, dass es auch so sein würde. Und es war auch tatsächlich so, dass die ganzen Effekte, die wir vorher über die Simulation gesehen hatten, zum Beispiel, dass sich die innerste Scheibe einer solchen Dreischeibenverglasung, wenn dann wirklich die Sonne hereinscheint im Winter, sich auf Temperaturen von 32, 33 Grad erwärmt und damit auch mit Wärme in den Raum bringt, das konnten wir dann auch in der Praxis feststellen.
Es war sozusagen ein Prototyp und ich nehme an, Sie haben die Erfahrung des Wohnens darin dann auch wissenschaftlich ausgewertet.
Wir haben einerseits die gesamten technischen Bereiche wissenschaftlich ausgewertet. Also wir haben Messfühler für alle nur denkbaren Prozesse innerhalb des Hauses, einschließlich der Feuchtigkeit, einschließlich des Wärmetransports durch die Wände, durch die Verglasungen angebracht und haben auf diese Art und Weise die Berechnungsmethoden auch überprüfen können, feststellen können, ob das auch alles so funktioniert, wie wir es uns von der Theorie her gedacht haben.
Und hat so funktioniert?
Es hat tatsächlich in weitgehend allen Bereichen exakt so funktioniert, wie gedacht. Mit einer einzigen Ausnahme, das Lüftungswärmerückgewinnungssystem, das hatte erst einmal nicht die Werte, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wir mussten zunächst analysieren, woran das nun liegt. Da war es interessanterweise so, dass die Theorie besser war als die Praxis und wir dann auch festgestellt haben, woran es lag, dass es in der Praxis nicht so funktionierte. Und inzwischen gibt es die entsprechenden Geräte mit den hohen Wärmebereitstellungsgraden, die auch praxistauglich funktionieren.
Und so diese Lernschritte, sage ich jetzt mal, die Sie dabei durch die Beobachtung machten, durch das Wohnen darin, die sind dann auch der wissenschaftlichen Gemeinde zur Verfügung gestellt worden.
Es ist alles publiziert worden, was in diesem Bereich gemacht worden ist. Das war auch das Grundprinzip und das war auch eine Bedingung des Bundeslandes Hessen, dass sich ja sehr stark an der Förderung dieser Forschung beteiligt hat. Aber das entsprach auch unserer Philosophie, denn es ging ja darum, Lösungen für künftige energiesparende Technologien zu finden. Und das ist gerade in diesem Bereich, wo ja sehr viele mittelständische Unternehmen tätig sind, sehr wichtig, dass das entsprechende Know-how auch verbreitet wird, damit es auch von vielen angewandt werden kann.
Ihre Familie war das nicht unangenehm, als Versuchskaninchen in diesem Haus zu leben?
Ich denke, es hat sich niemand wirklich als Versuchskaninchen gefühlt, denn unsere Kinder waren damals klein und wussten im Grunde gar nicht, dass das irgendwo etwas Besonderes war. Das haben sie eigentlich erst mit der Zeit mitbekommen und sind dann auch ein Stück weit stolz darauf gewesen, dass sie mit zu denen gehört haben, die als erstes diesen doch sehr guten Komfort in einem solchen Haus mit erleben konnten. Und für mich und meine Frau war es eigentlich von Anfang an eine der Möglichkeiten, tatsächlich hautnah das zu erleben, an dem wir die ganze Zeit gearbeitet hatten.
Diese Kinder haben ja nicht gelernt, Fenster aufzumachen. Oder kann man Fenster aufmachen?
Ja, selbstverständlich kann man in einem Passivhaus Fenster aufmachen. Es ist sogar sehr wichtig, dass man öffnbare Fenster hat. Insbesondere um in den Übergangsjahreszeiten und im Sommer auch mal in der Nacht kühlere Luft in das Gebäude hereinlassen zu können. Oder Sie wollen auch einmal mit dem Nachbarn reden oder andere Gründe, weshalb Sie auch ein Fenster öffnen wollen. Deswegen sind in unserem Haus tatsächlich alle Fenster öffnbar und überall, wo wir beim Bau von Passivhäusern beraten, bleibt es bei öffnbaren Fenstern.
Herr Dr. Feist, in den 90er Jahren dann haben Sie das Passivhausinstitut in Darmstadt gegründet. Sie waren und sind ja Leiter des Instituts und haben heute 18 Mitarbeiter. Und dieses Institut begleitet den Bau von Passivhäusern und wertet die Ergebnisse aus, nicht wahr?
Ja, wir haben verschiedene Aufgabenbereiche. Wir haben sehr viele Projekte, die wir wissenschaftlich begleiten, wo wir also sowohl beraten beim Bau solcher Objekte, zurzeit sehr viele Schulprojekte, was uns ganz besonders freut, weil das ja ein besonders guter Transport des Know-hows in die Öffentlichkeit darstellt. Wir beraten also den Bauherrn und die Architekten bei der Realisierung eines solchen Objektes und wenn wir Glück haben, gibt es auch jemand, der bereit ist, ein Messprogramm zu finanzieren, sodass man am Ende in der Lage ist, auch nachzumessen, wie es sich tatsächlich in diesen Häusern verhält. erhält, weil ja immer wieder die Frage gestellt wird, wie ist das denn nun? Wie hoch sind die Temperaturen? Gibt es Luftgeschwindigkeiten? Was ist mit der Luftfeuchtigkeit? Und alle diese Dinge, die sehr genau dokumentiert gehören, damit man daraus lernen kann für künftige Projekte.
Ich glaube, es ist wieder Zeit für Musik. Herr Dr. Feist, Sie haben ein kleines Stück mitgebracht, wieder instrumental.
Der Tanz der Küchlein in den Eierschalen von Mussorgsky. Ein sehr schönes Stück, das uns immer wieder erfreut aus dem Bereich Bilder einer Ausstellung.
Heute zu Gast bei Doppelkopf, der Erfinder des Passivhauses, Dr. Wolfgang Feist. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Herr Dr. Feist, Passivhäuser als Neubauten sind ja schon ziemlich viele realisiert worden. Wie ist es denn aber mit den Altbauten, die ja wahre Energiefresser sind? Also Altbauten, das sind alle Häuser, die vor 1984 gebaut sind.
Ja, wir haben die gesamte Entwicklung Richtung Passivhaus von Anfang an mit Blick auf die Altbauten auch vorangetrieben. Denn die Techniken, die wir im Passivhausneubau einsetzen, können grundsätzlich auch nachträglich in einem Altbau zur Anwendung kommen. Also zum Beispiel, wenn Sie die Fenster auswechseln, können Sie auf entsprechend hochwertige Dreischeibenverglasungen, hochwertige Fensterrahmen zugreifen, die es inzwischen aufgrund der Passivhausentwicklung am Markt verfügbar gibt.
Also das ist eine Teilrestaurierung oder Instandsetzung?
Das gilt eigentlich generell für die Renovierung oder Modernisierung von Gebäuden, dass man das ja nicht allein aus energetischen Gründen tut, sondern Fenster werden ausgewechselt, weil es einfach so weit ist, dass man die Fenster auswechselt. Und in diesem Moment hat man die Möglichkeit, eben eine hochwertigere Komponente zu verwenden. Und das ist das, wozu wir in diesem Moment auch raten. Oder wenn Sie ein Gebäude an der Außenseite neu verputzen, weil ein neuer Anstrich fällig ist, dann müssen Sie ohnehin ein Gerüst stellen, haben eine ganze Reihe von Kosten. Wenn man dann dies gleichzeitig mit dem Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems verbindet, dann müssen die zusätzlichen Kosten gar nicht sehr hoch sein, aber man kommt einen Schritt näher auf ein solches sehr energiesparendes Gebäude. Und so kann man Stück um Stück auch einen Altbau in Richtung auf sehr viel bessere energetische Effizienz verbessern.
Also Sie sehen die eigentliche Zukunft des Passivhauses in der energetischen Sanierung von Altbauten?
Nun, man wird im Altbaubereich in der Regel aus einem bestehenden Gebäude am Ende nicht ein Passivhaus machen, sondern man wird den Energieverbrauch sehr stark verringern. Wir haben inzwischen eine Reihe von Beispielen tatsächlich durchführen können, wiederum mit Hilfe der Bundesländer und auch mit Hilfe des Bundes. Konnte man energetische Mustermodernisierungen durchführen, in denen man jetzt etwas anders, als ich es vorhin geschildert habe, vorgegangen ist, eben nicht erst einmal die Fenster und später dann die Außenwanddämmung und das Dach, sondern indem man alle diese Dinge gleichzeitig durchgeführt hat. Mhm. Und wir konnten in diesen modernisierten Gebäuden zeigen, dass der Energieverbrauch am Ende ungefähr ein Zehntel von dem betrug, den wir am Anfang in diesen Häusern hatten. Das heißt, es ist tatsächlich möglich, sowohl den Wohnkomfort als auch die Luftqualität durch die Wohnungslüftung, als auch den Energieverbrauch ganz drastisch zu verbessern in den bestehenden Gebäuden.
Was ist denn bislang die Vorschrift, um in den Genuss von Förderung der öffentlichen Hand zu kommen, bei der Sanierung? Niedrigenergie oder ist das schon Passivhausstandard?
Die Vorschriften bei der öffentlichen Förderung, das geht ja wesentlich über die KfW-Förderbank, die betreffen nicht das Erreichen eines bestimmten Standards. Ich halte es auch für sinnvoll, dass man es so regelt, wie es dort der Fall ist, sondern es betrifft die Qualität der auszuführenden Maßnahmen. Also dann gefördert, wenn eine bestimmte Mindesteinsparung erreicht wird über die nachträgliche Wärmedämmung, die verwässerten Fenster und oder den Einsatz eines besseren Kessels.
Ich halte mal fest, die Sanierung und sicherlich auch der Neubau, die werden gefördert.
Sie werden heute gefördert und ich denke, die neue Bundesregierung hat ja gerade eben beschlossen, dass diese Förderung in erheblichem Umfang erweitert werden soll, was eine sehr gute Idee für die Weiterentwicklung unseres Landes ist. Das bedeutet, dass wir tatsächlich in der Lage sind, in einem nennenswerten Umfang bestehende Gebäude zu modernisieren und auf die verbesserten Qualitäten zu bringen.
Da kommen wir doch mal kurz auf die Kosten zu sprechen. Ich meine, so ein Passivhaus-Neubau oder auch Altbausanierung, energetische Altbausanierung, das klingt schon so, als ob man dafür mehr hinlegen müsste.
Ja, selbstverständlich hat eine Dreischeibenverglasung einen etwas höheren Preis als eine Zweischeibenverglasung. Das ist gar keine Frage. Andererseits bringt sie aber auch einen zusätzlichen Nutzen. Einmal einen Nutzen in Bezug auf die Behaglichkeit, denn sie hat eine warme Innenoberfläche, aber andererseits auch einen Nutzen durch den geringeren Energieverbrauch. Das heißt, ich habe Jahr für Jahr geringere Kosten. Und wir sehen diesen Kostengesichtspunkt so, wie man das auch sonst beim Bau eines Hauses sieht, nämlich wenn Sie zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen, um zum Beispiel die Erneuerung von Fenstern zu finanzieren, dann müssen Sie ja für diesen Kredit Zinsen und Tilgung bezahlen. Und solange wie diese Zinsen und die Tilgung geringer sind als die erzielte Einsparung an Energiekosten, ist die Sache ja in Ordnung.
Also Sie meinen, die Sache rechnet sich auf jeden Fall, auf die Länge gesehen. Und wahrscheinlich kostet so ein Haus oder auch eine energetische Altbausanierung sehr viel weniger als noch vor 10 Jahren.
Sicherlich haben sich die Kosten entwickelt, wie das immer bei neuen technischen Entwicklungen der Fall ist. Und sie werden wohl auch in Zukunft sich weiterentwickeln. Das hängt aber auch sehr stark von der Entwicklung am Markt ab, weil natürlich immer die Komponenten, die in großen Stückzahlen gefertigt werden, auch kostengünstiger angeboten werden können. Und wir gehen davon aus, dass sich das in Zukunft in jedem Fall niederschlagen wird.
Naja, wenn wir mal am Beispiel Fenster bleiben. Ich nehme an, als Sie 91 Ihr Haus bezogen haben, da war das noch ein Einzelstück, ein Modell. Und inzwischen, das habe ich in Ihrem Büro gesehen, sind ja, ich glaube, es waren 30 verschiedene Modelle, die dort ausgestellt sind. Modelle, die Sie zertifiziert haben, also deren Qualität Sie bestätigen. Und die, ganz offensichtlich, kann man daraus folgern, eine neue Branche im Handwerk begründet haben, die Produktion dieser Fenster.
Es ist in der Tat so, dass die ersten Passivhausfenster, die wir in Darmstadt-Karnstein im Demonstrationsbauvorhaben eingesetzt haben, die waren einzelhandwerklich gefertigt und also die entsprechenden Dämmschalen auf einen bestehenden Holzfensterrahmen in mühevoller Kleinarbeit aufgesetzt. Und man darf natürlich die Kosten, die dabei entstehen, nun nicht mit den langfristigen Grenzkosten eines solchen Fensters vergleichen. Und inzwischen sind es über 50 Produkte, die in Mitteleuropa verfügbar sind, mit hochwertigen Fensterrahmen, die überwiegend in mittelständischen Unternehmen, auch zum Teil in einigen größten Unternehmen, gefertigt werden und die tatsächlich weltweit die besten verfügbaren Fenster darstellen. Da sind wir auch ein bisschen stolz darauf, dass sich das in dieser Art und Weise entwickelt hat, weil wir immer darauf geachtet haben, dass das entsprechende Know-how auch in dem Ausmaß publiziert wird, dass tatsächlich die Industrie daran profitieren kann.
Vom Konzept des Passivhauses bzw. vom Bau des Passivhauses profitieren aber noch weitere Bereiche in der Wirtschaft. Also beispielsweise Architekten oder andere Handwerker, andere Branchen, die da bauen, die Produzenten von Dämmstoffen und so weiter.
Es ist vor allem das Handwerk, das von der Umsetzung einer besseren Qualität am Bau profitiert. Auch wenn das Handwerk selbst vielleicht manchmal gar nicht so glücklich ist, etwas, was wir immer schwer verstanden haben. Aber im Grunde ist es im Wesentlichen die Wertschöpfung, die dort geschieht. Also wenn wir statt eines einfachen Neuverputzes tatsächlich ein Wärmedämmverbundsystem an einem Haus anbringen, dann ist das natürlich ein Mehrwert, der entsteht. Und dieser Mehrwert wird durch heimische Arbeitskräfte geschaffen, sodass im Grunde die Frage, wenn man es einmal arbeitsmarktpolitisch sieht, darauf hinausläuft, ob wir das Geld lieber ausgeben wollen für Energie, die wir aus fernen Ländern beziehen und wo wir relativ unsicher wissen, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln, oder für unsere eigenen Arbeitskräfte, die insbesondere im mittelständischen handwerklichen Bereich angesiedelt sind.
Wie ist es denn eigentlich mit Architekten? Brauchen die eine Zusatzausbildung oder kann da jeder bauen, der daran interessiert ist?
jeder Architekt, der sein Handwerk gelernt hat, Sie haben es vorhin ja schön formuliert, der kann ohne weiteres Passivhäuser entwerfen. Wir haben sehr gute Erfahrungen in all diesen Bereichen gemacht, solange wie der Architekt dies auch will. Er kann sich die entsprechenden Informationen, die es dazu gibt, beschaffen. Er lernt im Grunde mit an seinen ersten Projekten, die er realisiert, und wird sich da vielleicht einen Berater mit dazu holen. Andererseits werden auch Weiterbildungskurse angeboten, von kurzen eintägigen Seminaren bis
von Ihrem Institut.
Nicht nur von unserem Institut, von verschiedenen Einrichtungen, die tatsächlich das Know-how vermitteln, das man braucht, um entsprechend energiesparend zu bauen.
Und beim Bau eines Passivhauses ist ein Architekt, ist er dann eingeschränkt durch bestimmte architektonische Vorgaben, gestalterische Vorgaben, oder kann er da verfahren, wie er will?
In die Gestaltung haben wir uns regelmäßig bei solchen Projekten nach Möglichkeit nicht eingemischt. Und es gibt auch sehr viele Beispiele heute, die zeigen, dass Architektur in einem sehr weiten Umfeld möglich ist in Zusammenhang mit dem Passivhaus. Also es ist nicht so, dass das Passivhaus einen bestimmten Typus von Architektur vorgibt, sondern ganz im Gegenteil so, dass man von der Architektur ausgehend die entsprechenden Techniken einsetzen kann, um aus einem Entwurf ein Passivhaus zu machen.
Also, Herr Dr. Feist, wie man es auch dreht und wendet, es ist kein Makel an diesem Modell zu finden. Und von daher ist es eigentlich erstaunlich, dass es noch nicht mehr sich verbreitet hat, jedenfalls in Deutschland. Denn in einem Nachbarland, in Österreich, da gibt es ja einen wahren Boom an Passivhäusern. Woran liegt das denn?
Ich glaube, die Österreicher haben an dieser Stelle einen Vorteil. Es ist ein kleines Land, ein Land, in dem sich Vorzüge und Vorteile sehr schnell herumsprechen und kommunizieren. Also wenn ein Handwerker eine gute Erfahrung mit einer Entwicklung macht, und das war hier der Fall, dann ist das sehr schnell bis in die Landesparlamente herumgesprochen, und wir haben von daher in Österreich einen ganz ausgezeichneten politischen Rückenwind, weil dort erkannt worden ist, was wir vorhin schon analysiert haben, dass es im Wesentlichen Inlandswertschöpfung ist, die wir auf diese Art und Weise bekommen, wenn wir qualitativ hochwertige Produkte hier fertigen und dafür weniger importieren müssen an Rohstoffen und Energie.
Vorausgesetzt, es gibt hier eine Bremse für diese Innovation. Wo wäre die dann zu suchen?
Gut, es sind die Trägheitsbremsen, die es immer bei Innovationsprozessen gibt. Und die sind natürlich umso stärker, je größer die entsprechenden Einheiten sind, die zu bewegen sind. Und in Deutschland sind die Einheiten naturgemäß eben recht groß. Und diese Trägheitskräfte, die sind einfach vorhanden. Das weiß jeder, der einmal etwas Neues gemacht hat, dass er anfangs stolz war darauf und später im Grunde sich gefragt hat, oh, was waren das für Mühen, um dann am Ende wirklich durchzudringen mit der Innovation.
Dr. Wolfgang Feist, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei Doppelkopf waren, HR2. Gastgeberin bei Michaela Wunderle. Zum Abschied nun die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben. Das ist Haydn.
Aus dem Philosoph, das Presto.